Geschichten über einen Sound, der die Musik veränderte.
Von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 87. Das Saxophon im Postpunk.
Postpunk. Und schon wieder gibt es ein erstes Mal in diesem kleinen Podcast. Denn zum ersten Mal dreht sich eine ganze Folge lang um ein Instrument. Und das ist weder die Gitarre, noch der Bass, noch das Schlagzeug. Es ist, Marc sagt's.
Das Saxophon.
Es ist das Saxophon. Ich bin Lars Schmidt. Und jetzt übergebe ich nochmal ganz offiziell an Marc Thomé. Denn ich weiß, er kann kein Saxophon spielen, aber ich weiß, er kann super Vuvuzela blasen.
Ach, ich glaube, ich sogar mal eine gehabt. Das war die Weltmeisterschaft in Südafrika.
Da hatten wir damals bei unserem ehemaligen gemeinsamen Arbeitgeber, gab es ein riesengroßes redaktionelles Special rund um die WM. Und im Zuge dessen hatten wir ganz viel Südafrika- und Fußball-WM-Gimmicks, unter anderem auch
Vuvuzela. Das habe ich schon komplett vergessen. Da hatten wir so eine Vuvuzela da irgendwie rumstehen. Und ich habe früher mal in meiner Jugend Trompete gespielt. Und dementsprechend konnte ich das relativ lautstark bedienen, das Instrument. Aber egal, nee, die ist es nicht, sondern wir haben das Saxophon, was ja eigentlich schon auch ein ziemlich cooles Instrument ist, was aber eigentlich so im Post-Punk-Kontext vielleicht gar nicht so gut reinpasst. Im Endeffekt passt es dann aber doch gut rein, weil als wir hier so ein bisschen dann recherchiert haben, ist ja dann echt aufgefallen, dass es, glaube ich, also geschätzt jede zweite Band hat mal irgendwie den ein oder anderen Song mit einem Saxophon aufgenommen. Und es gibt natürlich auch viele Bands, die halt einen festen Saxophonisten irgendwie so im Line-Up halt so drin haben, ne?
Ja.
Achtung, Achtung, wichtige Durchsage. Postpunk nimmt wieder am Deutschen Podcastpreis teil. Das Voting läuft ab sofort. Votet für uns. Den Link zum Voting findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Postpunk, wir zählen auf euch.
Ich habe jetzt mal weitestgehend auf Funk- oder Ska-Bands verzichtet, ja, weil du hast da halt eben einfach, also da gehört es halt dazu.
Wollte ich gerade sagen, da gehört es halt dazu.
Das ist das dann. Ich meine, vielleicht machen wir mal eine Ska-Folge oder sowas, dann ja, ist das wieder was anderes. Aber
genau. Die Idee wabert ja schon seit Längerem irgendwie auch durch den Raum.
Aber jetzt hier ging es wirklich eher darum, sagen wir mal, so einen klassischen Post-Punk-Sound irgendwie zu nehmen, der halt dann mit einem Saxophon irgendwo halt dann angereichert ist.
Und ja,
da sind ein paar ganz coole Songs entstanden. Wir haben auch eine schöne Playlist gemacht.
Ich hatte ja ursprünglich die Idee, und die ist mir ja gekommen, durch den Song Paul ist tot von den Fehlfarben. Ja, ne, sowieso einer der geilsten Post-Punk-Songs, einer der deutschen sowieso, wo ja auch ein Saxophon, ein sehr markantes Saxophon drin vorkommt. Dann war das mal so ins Blaue gesprochen und dann haben wir eben halt mal angefangen. Marc fand die Idee dann auch gut und dann sich aber wirklich erst damit zu befassen.
Aber ich glaube, wir haben jetzt schon so ganz coole Sachen irgendwie da rausgesucht, wo das Saxophonspiel, finde ich, auch relativ prägnant ist.
Ich bin ja gar kein Freund eigentlich von Blasinstrumenten generell, aber ich muss sagen, also das Saxophon an den Stellen, wo es halt dazu passt. Und jetzt muss ich sagen, dass es gerade so in diesen eher kalten und düsteren Wave- und Post-Punk-Songs, Sounds der frühen, mittleren 80er, da passt das auch super rein, weil das hat dann natürlich auch so einen klagenden, sentimentalen, melancholischen Sound, kann es haben, natürlich nicht nur, aber kann es haben, den hat es dann auch ganz oft. Und dann finde ich das schon cool, weil es dann nochmal so diese Stimmung nochmal unterstreicht. Beziehungsweise dann, wenn es dann auch so als Soloinstrument dann hervorsticht, eben nochmal so ganz besondere und markante Akzente auch nochmal setzt in dem Song.
Also mir ist es auch aufgefallen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, bei vielen Songs, wo dann tatsächlich auch mal so ein Saxophon-Solo irgendwie dann reinkommt und das so wirklich diese, ja, melancholische Stimmung absolut unterstreicht. Also ich meine, man denkt vielleicht dann in erster Linie irgendwie an so Careless Whispers von George Michael, Wham, so halt, wenn das Saxophon da so 80s-mäßig reinplatzt und dann ja eher so, sagen wir mal, so ein...
Das ist ja 80s-Porn-Sex, habe ich ja jetzt gelernt.
Ah, okay, alles klar. Ja, das passt ja auch so, ne? Total. Ne? Dann denkst du immer so an Leute, so mit den weiten schultergepolsterten Jackets, danke dir. Und halt irgendwie da so ein Hampelmann, der dann da das Saxophon spielt, den irgendwie auf einer tollen Yacht oder sowas. Und das ist dann schon halt eher so sehr Popper, aber auch gerne rockermäßig. Also wenn das zu rockig ist, so ein Saxophon, finde ich es ganz furchtbar. Aber wenn es dann eben so dazu führt, dass diese Stimmung eben schön getragen daherkommt, oder halt, da gibt's auch ein paar Songs, die wir haben, wo es einfach einen coolen Effekt gibt. Also, ne, so wenn Daniel Ash von Bauhaus ein Saxophon spielt, dann ist das eigentlich eher ein ziemlich verstörender Sound, so ja. Finde ich.
Ich finde auch bei, also ein ganz markantes Saxophon ist ja für mich am Ende vom Eisbär von Grauzone, wenn das da so rein gniedelt und trötet mit so ja recht schrägen Tönen, aber wo das, finde ich, diese Kälte dieses Songs hinten raus nochmal so betont, also wo einem dann wirklich irgendwie so fröstelt.
Ja, das finde ich auch, war interessant eigentlich, weil sonst hast du ja auch beim Saxophon häufiger eher so ein warmer Sound, finde ich auch, aber die meisten Post-Punk-Bands setzen den wirklich eher so als verstörenden, eher kalten Sound irgendwo ein. Und da ist es ja auch nicht so, dass da so ein mega Solo da irgendwie rein rauskommt, so saxophonmäßig, oder halt auch bei Dive oder sowas von Bauhaus her, wo das einfach so im Hintergrund zu dem Gesamtbild des Songs unheimlich viel beiträgt, ohne dass es jetzt so als so ein kniedeliges Saxophon-Solo so absolut im Vordergrund steht, sondern das führt eher dazu, dass das so mit den anderen Instrumenten zusammen so eine eigenartige Stimmung gibt. Wir haben auch Songs, wo das Saxophon dann eben relativ auch mal alleine für sich steht, was aber auch cool sein kann.
Ja, klar, es ist ja ganz unterschiedlich. Also es gibt Songs, wo es gleich am Anfang als Intro erscheint. Es gibt welche, wo du es das ganze Lied gar nicht hörst und dann kommt es zum Ende, Beispiel der Eisbär, und da habe ich nachher auch noch andere Beispiele, wo das am Ende dann reintrötet. Du hast welche, wo es die Bridge quasi untermalt, oder eben auch, wo es begleitend während der Strophe oder des Refrains im Hintergrund getrötet wird, ja, die Melodie auch mitträgt, auch dann zum
kann
Beispiel.
Auch, also, kann auch, ne, so
kann geil auch, vielfältig.
Kann auch geile Hooks irgendwie so geben, wo du praktisch den Sound festmachst irgendwie, also wo ein Song dadurch irgendwo so einprägsam ist, weil dieses Saxophon Element irgendwie so hervorragt, obwohl es ja eigentlich gar nicht so ein mega Saxophon-Solo dann auch irgendwo ist.
So.
Wollen wir mal ein paar Songs.
Wollen wir mal ein Bier aufmachen erstmal?
Achso, das können wir erst machen, ja.
Das machen ich glaube, Saxophonspieler brauchen wahrscheinlich auch immer gut angefeuchtete Lippen. Ne, das Saxophon ja übrigens ein Holzblasinstrument, auch wenn es aus Blech besteht, aber weil die das Teil, was halt den Ton erzeugt, diese Stimmdings, ich weiß nicht, wie es heißt, das ist aus Holz. Deswegen ist das Saxophon ein Holzblasinstrument.
Das wusste ich nicht, das ist ein Blechblasinstrument, also das Mundstück oder
so. Das Mundstück, richtig, das Mundstück heißt es, richtig, so, genau. Und
ist ja cool, das wusste ich jetzt nicht.
Es gibt ja vier Sorten von Saxophonen nach den Tonarten. Es gibt ja Tenor, Alt, Bariton und Bass, aber nur Tenor und Alt kommen in der populären Musik zum Einsatz.
Ah, okay.
Bariton und Bass nur in Orchestern, und das Bass Saxophon habe ich mir nämlich auch von einem Musiker erklären lassen, ist nämlich so groß und so schwer, das steht nämlich auf dem Fußboden, das kriegst du gar nicht gehalten. Und es ist ein relativ junges Instrument, der ist 1850 rum von einem Belgier erfunden.
Darum hat also praktisch der klassische Musikkomponist das gar nicht auf seinem Zettelchen gehabt.
Genau. Und es hat lange Zeit gebraucht, um sich durchzusetzen. Und der Jazz hat ihm dann zu seinem Siegeszug verholfen. Ja. Wir trinken, wie schon in der vorangegangenen Folge, nochmal ein Spenderbier von Sascha Homfeld.
Aus Hannover.
Und diesmal ist es das Herrenhäuser. So, ich, der ja auch ab und zu mal in Hannover ist, weil mein Schwager dort lebt, mir ist das daher geläufig. Ich habe es irgendwie nicht so gut in Erinnerung, aber ich lasse mich jetzt gerne nochmal eines Besseren belehren.
Also ich war auch einmal bislang in meinem Leben in Hannover, aber da war man mit so einem Kumpel unterwegs, der total auf IPAs gestanden hat, und da sind wir nur in so Kneipen, wo man halt dann IPAs trinken kann. Ich glaube, das habe ich auch nicht ausprobiert, aber
dementsprechend mal Post-Punk,
wieder was Neues.
Nochmal vielen Dank an Sascha.
Ja, aber es geht doch eigentlich, oder? Relativ herb so.
Naja, doch, ja. Es ist nicht so schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte.
Nee, dann ist ja prima.
Ja.
Sonst hätte ich es wieder dann trinken müssen.
Nee, so schlimm ist nicht. Das kleine Fläschchen, du, das kriegst schon selber weg während dieser Sendung.
Gut, so. Wie fangen wir denn jetzt an?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht so wollen wir uns mal einer Band widmen am Anfang, die ich schon kurz in unserer Shoegaze-Folge angerissen habe, aber ja wirklich nur ganz kurz. Ein Saxophon in der Band mit dabei haben, auch wenn es nicht in jedem Song zum Einsatz kommt, aber wenn es bei denen zum Einsatz kommt, dann ist es schon das, sagen wir so, prägnante Instrument. Wir sind bei den Sad Lovers and Giants.
Jupp. Hatte ich noch nie so wirklich bewusst so richtig reingehört. Ich glaube, ich kannte das auch nur aus irgendwelchen Compilations und sowas, ne? So wenn man, oder halt auch aus Playlists. Und ich hatte jetzt eine Playlist gehört, speziell Saxophon im Postpunk, und da sind die halt auch natürlich häufiger aufgetreten. Und fand die eigentlich wirklich gut. Also ich meine, dieses bekannteste Lied von ihnen, wo auch ein Saxophon drin vorkommt, generell das bekannteste ist, glaube ich, echt Things We Never Did. Ja. Was interessanterweise, glaube ich, gar nicht auf dem Debüt Epic Garden Music im Original drauf ist. Also auf den Neuauflagen ist es dann irgendwie drauf, aber ich glaube, auf der Erstpressung war es nicht. Aber ist irgendwo wahrscheinlich auch so das wirklich das Bekannteste und ist eigentlich auch so das eins der geilsten, so finde ich.
Auf jeden Fall, ja.
Also ich finde, das ist so.
Das ist, könnte man wieder diese schöne, die schöne Begrifflichkeit des Signature-Songs.
Ja, das ist aber auch so der Signature-Song von denen. Ist er. Also auch so, was der, was der Basslauf angeht.
Das Gitarrenspiel, dieses, was immer so, das sind höhere Töne, was immer so ein bisschen klingt, wie, als würden sie auf dem Eierschneider klimpern. Ich weiß jetzt auch, kenne jetzt auch den Fachbegriff. Das nennt sich nämlich Flageolet.
Aber das ist doch wahrscheinlich auch das, was die, die Trees dann teilweise.
Ja, das so hört man auch im Gothic, hört man das auch ganz oft, so diese, diesen Stil.
Um nochmal einen zweiten Song von denen zu nennen, auch von der ersten Platte, glaube ich, dieses Far From The Sea. Das klingt für mich aber sowas wie früher And Also The Trees. Ich vermute mal, ich habe das jetzt nicht irgendwie recherchiert, aber dass die Trees da auf das bestimmt von denen auch so ein bisschen also beeinflusst
waren. Ganz viel. Ich finde zum Beispiel auch bei auch das, was die Chameleons später gemacht haben, finde ich auch, hört man auch schon bei den Sad Lovers irgendwie 3 Jahre vorher.
Und da, ja, deshalb sind die, glaube ich, wesentlich wichtiger, als wir die bislang irgendwie auch so gemacht haben. Also ich finde halt, die Sad Lovers and Giants, das ist eine tolle Band, die werden wir bestimmt auch nicht zum letzten Mal jetzt erwähnt haben. Mir tut es ein bisschen leid, dass ich die irgendwie so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Hab mir jetzt auch direkt mal das erste Album gekauft, weil das gibt's auch in der Neupressung. Das zweite übrigens auch, das ist aber schon wieder ausverkauft, irgendwie komischerweise. Okay. Aber wichtig.
Ich habe mir die erste Platte habe ich mir jetzt auch endlich mal zugelegt.
Also super, ne? Ja. Also kann man wirklich so wärmstens empfehlen.
Ich habe mir noch eine Best-of dazu geholt, so unter dem Motto, da hat man dann so das Beste vom Rest.
Ja, wahrscheinlich reicht das auch, weil so ab der Mirror Test finde ich es dann nicht schlecht, aber ich finde es dann auch nicht mehr so wirklich irgendwo so.
Ich möchte auf jeden Fall noch den toll. Zum Lobe.
Ja, der ist auch cool.
Auch auf auch der vom Debütalbum erwähnen. Der hat für mich schon wieder, wenn da das Saxophon, das ist ja relativ am Anfang, setzt das da ja ein, das hat für mich schon wieder so einen Hauch-Porno-Touch, muss ich sagen. Sorry, dass ich immer mal wieder auf dieses...
Ja, so ein bisschen aber, schwülstig wirkt das dann. Ne?
Es so, passt super in die Musik, passt sich da super rein, aber es hat so ein bisschen so... Manchmal ist es auch so eine Assoziation, auch so verrauchte Bar, Neonlicht, weißt du, so es finden so Anbahnungen zwischen Männlein und Weiblein oder meinetwegen auch Weiblein und Weiblein, Männlein und Männlein, wie auch immer, statt, so weißt du, und
dann, verzieht
man sich in irgendeine dunkle Ecke und...
So ein einsamer Saxophonspieler steht so da und trällert sich ein.
Genau.
Überhaupt gar nicht pornesk, finde ich. Die will ich auch jetzt gar nicht so groß hier irgendwie hervorheben, weil wir die auch schon einzeln behandelt haben. Das sind halt die Psychedelic First, weil ich finde, das ist ja auch eine Band, die tut, also wo der Signature-Sound auch eben mit dem Saxophon
auch, dazu.
Vor allen Dingen eben die ersten beiden Platten, das selbstbetitelte Debüt und die zweite, die fast noch ein bisschen besser ist, die Talk, 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 wo ein gewisser Duncan Kilburn das Saxophon spielt, der dann aber auf dem dritten Album Forever Now schon nicht mehr dabei war.
Da kommt dann ein anderer.
Interessanterweise, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich finde die ersten beiden Psychedelic First Alben tatsächlich auch bei weitem die besten
mittlerweile. Uns hier, wir haben ja mal eine Folge gemacht, wo wir die Psychedelic First ausführlicher behandelt haben und da haben wir uns, glaube ich, auch, ich meine mich
die zu ersten drei hatten wir, glaube ich,
die ersten Auswahl. Beiden sind schon.
Weil ich hatte dann auch mal überlegt, was sind denn jetzt so die besten Saxophon-Songs? Und das sind dann halt in meinen Augen ist halt Sister Europe und Imitation of Christ von der ersten und von der zweiten dieses, der Opener, das Dumb Waiters, das finde ich ziemlich geil und dieses No Tears von der Talk, 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 die die beiden. Und ich finde, das ist, also deshalb überhaupt nicht irgendwie so pornesk, sondern das geht irgendwie immer, das hat irgendwie so, das ist so, ich weiß nicht, das ist ziemlich kraftvoll, das geht irgendwie so nach vorne. Also das jammert nicht so, sondern das hat irgendwie eine ganze Menge Druck und sowas. Ich kann das jetzt auch gar nicht so beschreiben, warum mir das nicht so Careless Whispers-mäßig schwül daherkommt, sondern das hat irgendwo, das hat eine andere Färbung, so finde ich.
Ich habe mir jetzt von all diesen Songs Sister Europe nochmal am, sag mal so, genauesten angehört und da muss ich sagen, da erklingt es ja auch immer nur so partiell, aber ich finde, wenn, dann trägt es den kompletten Song und ansonsten ist ja eine eher ruhigere Nummer auch und so Gitarre und Bass sind ja auch so ein bisschen zurückgenommen und wenn da eben nicht das Saxophon an vielen Stellen einsteigt und halt dann so die Melodie übernimmt und so und den Song halt trägt, dann wäre das auch eine komplett blasse und austauschbare Nummer. Also dann wäre das so ein, würde man drüber weghören.
Ja, ja, also das Saxophon, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so den, na doch, es hat schon eigentlich, ist eigentlich schon so der Hook irgendwie so ein bisschen. Aber es gehört einfach so, es passt sich so in diesen Gesamtsound irgendwie wunderbar ein, finde ich so. Mhm. Viele Songs, wir hatten das am Anfang auch jetzt schon erwähnt, da ist es dann so, dass das Saxophon mit dem Gesamtsound eigentlich wenig zu tun hat, aber dann halt so diesen Einsatz wenn's bekommt
halt da ist.
Und dann halt eben auch dann den entscheidenden Part dann eben auch übernimmt, aber eben nur für einen Teil des Songs.
Eine Band, die ja in meinen Augen so ähnlich wie die Psychedelic First sind die Lords of the New Church. Ja, auch aus derselben Zeit quasi, vor demselben Hintergrund gestartet. Und da ist halt auch das Saxophon mit dabei, bei einigen Songs, nicht bei allen, aber eben auch bei ihren beiden, und kann man den Begriff des Signature Songs schon wieder verwenden, bei Open Your Eyes und eben dann auch bei Dance With Me. Und da ist es ja eher immer so in der Bridge quasi, wo es dann, aber auch da ist es, ne, prägnant. Es ist da, es knarzt dann da rein und dass diese beiden Songs von dieser Band dann so erfolgreich geworden sind und bis heute so eine Ohrwürmer sind, hängt, glaube ich, auch sehr stark mit diesem Saxophon-Einsatz zusammen.
Ja, macht dann halt irgendwo auch so ein bisschen den Unterschied aus, ne? Ich wollte mal ganz kurz was zu Romeo Void sagen aus San Francisco. Um die Sängerin Deborah Yall heißt die, glaube ich, ist eine Native American, also eine, wir würden sagen, eine Indianerin, und das passiert ja auch irgendwie super selten, dass so Natives da halt da irgendwo in den Post-Punk-Kontext da irgendwie so reinrutschen. Aber die macht das ziemlich cool. Also das bekannteste Lied ist Never Say Never, was es in den USA sogar auf Platz 27 geschafft hat. Was die machen, ist schon ziemlich amerikanisch, so amerikanischer Post-Punk, weil die mixen halt so Funk und Post-Punk und irgendwie so alles zu einer relativ groovenden Mischung zusammen. Und ich finde die eigentlich ziemlich cool. Also ich habe mir jetzt auch noch mal ein bisschen was nachbestellt, so die zweite und die dritte Platte, die erste, It's a Condition. Die gibt's auch irgendwie, glaube ich, nur noch sehr, sehr teuer irgendwie gebraucht zu kaufen. Auch die anderen beiden habe ich gebraucht gekauft. Lustig ist halt, dass die Sängerin von denen eben sehr schwergewichtig ist. Übergewichtig, schwergewichtig ist ein blödes Wort. Aber sie ist halt wirklich relativ rund, würde ich mal sagen. Das hat ja wahrscheinlich im Endeffekt ein bisschen die Karriere gekostet, weil das dritte Album war relativ erfolgreich dann eigentlich auch so. Also das Album auf 68, der Song Golden Trouble 17, aber dann hat irgendwann die Columbia einfach den Support eingestellt und man munkelt so, es hätte damit zusammengehangen, dass man halt gesagt hat, wie jetzt eine dicke Indianerin als Frontfrau, das geht halt so gar nicht. Mhm. Was aber schade ist, weil ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast, also ich finde Romeo Void macht mich eine total
Never ist, ich kenn ehrlich gesagt nur Never Say Never, aber wäre es wert, sich mal mehr von anzuhören.
Dir wird es wahrscheinlich hier und da ein bisschen zu funky sein, ne? Aber ich mag halt auch so diese funky Rhythmus-Sektion und das Saxophon ist, glaube ich, wirklich auf fast jedem Song bei denen zu hören. Aber da haben wir es ja schon, was wir am Anfang gesagt haben, wenn es halt dann so ein bisschen mehr in die Funk-Ecke reingeht, dann gehört das natürlich auch dazu, weil ohne das Saxophon wäre halt Romeo Void auch nicht Romeo Void, wenn man mal ehrlich ist. Aber ich bin froh, dass ich es mal erwähnt habe.
Gut, ja. Ich hatte vorhin am Anfang gesagt, bei einigen Songs knarzt das Saxophon erst zum Schluss rein. Und da bin ich bei den Fields of the Nephilim, bei diesen britischen Gothic.
Ja, da war ich total überrascht, Heroen. Wie cool das eigentlich ist, was die da machen.
Ja, weil die hatten ja nämlich so in der Urbesetzung einen Saxophonisten namens Gary Whisker mit dabei, 1984 und 85. Und auf ihrer Burning the Fields EP von 85, wo eben der Song Dark Cell und Back to Gehenna drauf sind, da ist eben auch das Saxophon. Und bei Dark Cell, so ganz am Ende, tönt das dann rein. Und
was ich da total super finde, ich bin ja nicht so der große Fan von den Fields of the Nephilim. Ich mag tatsächlich diese, wenn die so Western-Sounds irgendwie so verwenden, das finde ich ja ganz geil. Und hier, finde ich, hat man auch wieder so total diese Western-Assoziation. Ja. Also du siehst da wirklich so vor deinem inneren Auge irgendwie so einen Kerl in so diesen klassischen Fields of the Nephilim-Mänteln und kleinen Hüten und sowas, wie er in irgend so einer Wüste steht, einsam dann so sein Ding da vor sich hin trällert, weil es auch null schwülstig ist. Das passt so geil in diese Atmosphäre von diesem Song rein, weil der doch ziemlich reduziert
halt auch ist. Wir haben auch diese Gitarre, die so komisch tickert, auch wie so eine, so ähnlich wie auch die Gitarre bei Paulus Tod von den Fehlfarben. So dieses, du denkst eigentlich, da geht zur Klackheit so ein Uhrwerk im Hintergrund. Das ist aber eine Gitarre, die irgendwie so ganz besonders gespielt oder angeschlagen wird. Und so ist das ja auch bei Dark Cell. Genau, da ist, wie du schon gesagt hast, das ist irgendwie total reduziert, ohne irgendwelchen Gothic-Bombast, wie sie ihn ja später auch dann gemacht haben. Aber trotzdem total wirkungsvoll. Und aus welchen Gründen dann der Saxophonist die Band verlassen hat oder verlassen musste, weiß ich nicht. Von da an, die Fields dann aber.
Ja, was total schade ist, weil das, ich finde, das gerade so in diesem Gothic-Rock-Zusammenhang ist das mal eine total erfrischende Note, sowas da mal reinzubringen. Gut, du hattest ja auch noch von den Sisters of Mercy aus der Floodland-Zeit, glaube ich, so ein paar Tracks, wo auch
ja, ein Saxophon vorkommt. Ja, klar, auf Dominion Mother Russia klingt ja das Saxophon auch. Und auf der 12-Inch von Dominion, da gibt's dann ja noch die Songs Sandstorm und Untitled. Zwei Instrumentalstücke, die ja im Prinzip das Thema aus Dominion nochmal aufnehmen. Untitled noch viel mehr, den könnte man ja quasi als Instrumentalversion von Dominion bezeichnen. Da ist das Saxophon ja sozusagen das alles beherrschende Instrument.
Komisch, dass der Andrew Eldritch da das irgendwie so auf dieser, nur auf dieser einen Platte so für sich entdeckt hat. Danach ist und davor eigentlich
auch. Es gibt ja auch keinen anderen Song, wo das erklingt. Das ist nur da.
In dem Zusammenhang, ich würde vielleicht auch noch eine Band vorstellen, die total eigentlich wichtig ist in diesem ganzen Post-Punk-Kontext und die auch mit einem festen Saxophonisten, nämlich mit Tony Rafter, an den Start gegangen sind. Und zwar geht es um die Klaxo Babies aus Bristol. Und das Interessante an denen ist halt, dass sie kaum Output haben, aber der irgendwie immens gefeiert wird. Also das ist so, ich weiß auch nicht, das heißt immer, es ist so eine der wichtigsten Bands, vor allen Dingen eben aus der Bristol-Szene, aber eben auch generell irgendwie so in dieser frühen Post-Punk-Phase in Großbritannien. Ich hatte die bislang irgendwie nie so auf dem Schirm gehabt, weil ich es auch relativ schwierig finde, mit der Platte von ihnen umzugehen. Also es gibt im Prinzip die 9 Months to the Disco, das ist das Debütalbum von 1980 und es gibt eine frühe Compilation mit Put Me on the Guest List, beide von 1980, weil das Thema ist halt, dass der Sänger Rob Chapman irgendwie erst später auch zur Band gestoßen ist, gegründet von Dan Katzis. Und die Band aber dann ruckzuck wieder verlassen hat und dann ist es halt schwierig, wenn der Sänger dich verlässt, dann da, also du brauchst halt dann doch irgendwo einen Frontman und das merkt man dann halt so, dass halt ohne den Frontman die Musik auf einmal sehr experimentell wird und natürlich auch nicht mehr so gut verkaufbar ist. Und dann auf der Put Me on the Guest List hast du halt dann aber eher so Demo-Versionen, wo der Chapman wieder dabei ist. Aber die sind natürlich nicht ausproduziert. So hast du halt dann dieses Doppelalbum. Interessant bei denen ist aber, dass die mit dem Tony Rafter einen Saxophonisten haben, der so eher total jazzy das ganze Ding angeht. Also das wirkt dann auf mich dann schon wieder so ganz anders, weil du einen relativ straighten Song hast und dann kommt so ein Jazz-Saxophon da irgendwo dazu, was der ganzen Geschichte auch wieder eine interessante Note gibt. Der Anspieltipp hier wäre Kristin Keeler. Ganz kurz zu der Person, das war eine so ein frühes It-Girl in den 70ern. Die hatte mit irgendeinem englischen Politiker in Techtelmechtel, noch mit, glaube ich, dem russischen Botschafter. Also das war so eine Skandalnudel irgendwie. Und auf die bezieht sich dieser Song.
Botschaftsluder hatten wir auch in Deutschland auch
mal. Ja, also exakt sowas in der Art ist das auch. Und da kann man mal, also wenn man sich das anhört, dieses Kristin Keeler, da weiß man ungefähr auch so, was ich wahrscheinlich meine, wenn ich sage, dass das Saxophon so ein bisschen jazzy ist. Der wichtigste Song von denen ist übrigens This Is Your Life, aber ich glaube, da ist kein Saxophon drauf. Jedenfalls haben Dan Katsis und Tony Raff dann nach den Klaxo Babies dann Maximum Joy gegründet. Und das wiederum ist dann doch eher wieder so eine Funk-Punk-Formation, die ich aber auch geil finde. Mhm. Die haben ein Album, das ist das Station MXJY und das ist dann halt bezeichnenderweise auch von Adrian Sherwood produziert und dann weiß man halt auch, wie das so klingt. Funky, dubby und so, sehr tanzbar. Geile Gruppe, auch Klaxo Babies wirklich wichtig, leider halt nur sehr kurzlebig, aber das bisschen Output hat anscheinend doch irgendwie weite Kreise gezogen, wenn man so merkt, wie wichtig die auch irgendwie so gehandelt werden.
Ganz kurz zu einer der klassischen Punk- und später eher so Gothic-Bands, The Damned.
Ja, auch schöne Sachen,
was 1985 auf dem Album Phantasmagoria, voll auf der Höhe der damaligen Zeit, mit Saxophon bei dem Song Street of Dreams gleich am Anfang. Wir haben über The Damned ja auch schon gesprochen an anderer Stelle, aber der Song ist mir jetzt auch nochmal so ins Bewusstsein getreten. Und es ist eine geile Nummer.
Auf jeden Fall. Ich hatte da aber auch schon so gleich wieder die Verwandtschaft auch zu den Lords of the New Church, eine ganz ähnliche Art und Weise ist, wie so das Saxophon verwendet wird. Ja. Auch in so einem, es ist ja nicht wirklicher Gothic Rock, sondern das ist ja irgendwo so diese Schnittstelle zwischen dem, was da mal so richtig Gothic Rock wird, was aber auch schon in den 70ern so ein bisschen aus diesem Glammigen irgendwie so rauskam. Und dann aber auch, sagen wir mal, irgendwo nicht mehr so sperrig, wie mal frühere Sachen waren, sondern es geht schon nach vorne, das ist relativ schon rockig.
Ja, ja.
Und da passt das Saxophon auch wie Arsch auf einmal irgendwie dazu. Ne?
Ja.
Auf eine sehr coole Art und Weise und gibt dem Song, finde ich, so eine gewisse Fülle. Also der hat immer mehr Druck durch das Saxophon. Also auch sehr empfehlenswerte Songs, auf jeden Fall von The Damned. Wo wir jetzt gerade bei diesem ganzen Gothic-Gedöns sind, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Bauhaus Tones und Tale. Wir haben die auch schon abgefeiert wie blöd.
Die haben eine extra Folge von uns bekommen.
Dementsprechend müssen wir das auch nicht mehr groß hier anführen. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass der Gitarrist Daniel Ash eben auch das Saxophon gespielt hat. Und wenn sie es mal benutzen, dann ist es eben nicht unbedingt so, dass es dann halt da ein eigenes, dass es irgendwie dann ein Solo rauskloppt, sondern das sorgt eben für diesen verstörenden Sound. Und das ist eben bei Dive, finde ich, besonders gut zu hören. Und bei In 4 auf 4 ist es auch. Mhm. Und der geilste Song, den die gemacht haben, in dem Fall ist es aber kein Bauhaus-Song, sondern das ist ja von meiner
Movement of Fear.
Ja, von meiner Lieblingsplatte, von einer meiner 10 wichtigsten Post-Punk-Platten, nämlich von der Pop. Dem einzigen richtigen Album von den Tones on Tale ist halt Movement of Fear.
Ja.
Und das finde ich einfach, also, weil es ist ja auch, wir hatten es ja vorhin schon bei den Fields, ne, mit reduzierter Musik.
Mhm.
Und da passiert ja auch nichts. Außer, und da kommt immer so dieses heulende Saxophon rein. Und ich finde, das gibt diesem Song einen spooky Charakter. Das ist echt unglaublich.
Das heute, als ich hergefahren bin zu dir, da war jetzt auch der letzte Song, bis ich dann hier meine Parkposition erreicht hatte, war eben jener. Und als ich dann zu Fuß hierher marschierte zu dir, ertappte ich mich dann dabei, wie ich diese Saxophonmelodie vor mich hin gepfiffen habe. Also da merkst du auch, wie markant das Ding ist und aber wie melodisch das auch ist. Und trotz allem, also du hast gesagt, es ist immer ein bisschen schräg, aber es ist ja trotzdem eine Melodie. Und die hakt sich dann fest bei dir und das, also das ist gerade mein Ohrwurm, den ich gerade habe.
Ja, das lange. Ist jetzt nicht so schön, aber nee, es ist irgendwie so ein genialer Song. Man weiß aber gar nicht genau, warum der so genial ist, weil er eben aber so
einfach.
Du, irgendwie hat der Song so eine beklemmende Atmosphäre.
Was Hypnotisches irgendwie so.
Kann auch irgendwie, könntest du auch prima irgend so ein als Score für irgendeinen Horrorfilm oder sowas halt verwenden.
Bleiben wir nochmal bei den düsteren britischen Jungs mit Saxophon und kommen zu einer Band, die wir auch noch gar nicht hatten, aber die aus dieser Zeit stammt, zu dem Theater of Hate.
Da geht mir halt der Sänger so
auf. Ja, mir auch. Ich kann den Gesang auch nicht lange ertragen. Die haben ja auch nur ein Album rausgebracht, aber gelten ja wirklich für viele als wichtiger Vertreter.
Nachfolgeband war dann Spear of Destiny, ne?
Genau, britische Post-Punk-Band, 80 gegründet und Kirk Brandon war eben der Sänger. John Lennard war der Saxophonist und Do You Believe in the Westworld ist der bekannteste Song.
Da geht er mir auch nicht so auf den Keks.
Den die ich der Nachwelt geil. Hinterlassen haben. Es gibt, wie gesagt, ja mehrere. Sie haben auch ein Album rausgebracht, der ist von 82 und da gehört eben auch das Saxophonfest zur Band dazu und...
Was total cool ist an diesem Song ist, auch wieder so diese Western-Anleihen, ne? Ich finde das irgendwie, das hat mir total gut gefallen. Also hier kann man auch den Sänger besser ausblenden, weil wenn man sich ansonsten Spear of Destiny oder Theater of Hate anhört, es geht nicht allzu lange, weil das, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist irgendwie pathetisch, es ist aber auch schrill irgendwo. Also die Musik ist ja gut, aber der Sänger ist halt irgendwo das Nervige. Mir gefällt
die Stimme auch nicht. Ja.
Vielleicht auch noch ein Song, wo wir gerade bei den richtig düsteren Sachen sind, der mir auch echt immer wieder Gänsehaut einjagt, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig in unseren Zusammenhang jetzt hier so reinkommt, also in unserem Post-Punk-Zusammenhang. Das ist nämlich Lazarus. Ja, ihr wisst, was ich meine, von David Bowie. Also der Lazarus jedenfalls.
Der Lazarus. Also, wir sprechen doch Deutsch hier in diesem Podcast.
Nee, ist jedenfalls von David Bowies 26. Album. Und das wirklich Traurige und Gruselige ist halt, dass das Album erschien ja 2 Tage vor David Bowies Tod. Und der Song Lazarus erschien am 17. Dezember 2015, also David Bowie starb am 10. Januar 2016. Und während des Videos, was auch echt bedrückend und ziemlich furchtbar gruselig ist, hat man ihm dann gesagt, dass es jetzt halt so ins Endgame reingeht, weil die Behandlung wurde eingestellt und so. Und das Video erschien auch 3 Tage vor seinem Tod. Er beschäftigt sich ja mit seinem Tod in diesem Song. Und dieses ganze Gedöns so drumherum macht diesen Song für mich so gruselig oder eben auch so, ja, ich weiß nicht, gruselig ist vielleicht nicht das richtige Wort. Er ist bedrückend dadurch so. Der Song ist aber auch an sich irgendwie total klasse, weil es klingt so ein bisschen so, als hätte er sich da Simon Gallup und Robert Smith an Gitarre und Bass irgendwo angestellt, weil das, was Gitarre und Bass da teilweise produzieren, klingt wirklich wie aus der Faith-Ära von The Cure. Und da ist natürlich auch ein megatolles Saxophon drin von einem Donny McCaslin. Aber das ist halt auch sehr prägnant und das passt dann total gut so in diese Stimmung. Das ist echt einer meiner absoluten Lieblings-Saxophon-Songs so überhaupt. War der Grund, warum ich mir auch das Album damals gekauft habe, das Darkstar, weil ich diesen Song so fantastisch finde.
Ich habe jetzt ja eine Band entdeckt, als ich so ein bisschen geschaut habe, was gibt's denn da noch? Nämlich die französische Post-Punk-Band oder Cold-Wave-Band, wie man ja in Frankreich sagt, Norma Loi. Die schon seit 81 gibt und die hätte ich sie früher entdeckt, bestimmt auch in unserer Folge über die Post-Punk-Bands bei den Nachbarn untergebracht hatte. Aber um es jetzt nicht allzu lang zu machen, ich muss mich da mit denen auch noch ein bisschen weiter auseinandersetzen. Das ist ein Duo, die sich aber auch als multimediales Projekt verstehen, weil sie neben der Musik auch mit visuellen Elementen, Tanz- und Performance-Kunst arbeiten. Die jedenfalls haben auf ihrem 88er-Album Sacrifice auch 2 Songs drauf, nämlich Power of Spirit und der andere ist ein französischer, deswegen zerbreche ich mir gleich wieder die Zunge, Le Homme à la Moto, wo auch jeweils ein sehr markantes, einprägsames Saxophon auch zu hören ist. Und das ist, klingt schon irgendwie cool, was die machen.
Ich habe jetzt noch nur mal ganz kurz reingehört, aber da finde ich, was auch so eine Band ist, die wir noch nicht so hatten, weiß nicht, ob du dich da noch ein bisschen mehr oder näher mit auskennst, das ist die Skeletal Family.
Ja, ich habe die auch auf dem Zettel. Die ich
tatsächlich gut finde. Also ja, es ist zwar finster und das ist ja auch so ein bisschen so Gothic-mäßig so angehaucht.
Die kommen, glaube ich, eher so vom Punk und gehen dann aber so ein bisschen in die, schlagen dann die Richtung ein, was dann mal Gothic wird. Ich finde, sie klingen bei weitem noch nicht so düster, wie dann ab Mitte, Ende der 80er halt so, wie die Fields, die wir schon hatten, oder die Sisters oder andere Protagonisten. Liegt vielleicht auch an der, ich sag mal so, dann doch recht hellen Stimme der Sängerin. Ich habe auch nur einzelne Tracks immer mal von denen auf irgendwelchen Compilations. Ich habe mir noch nie ein Album von denen angeschafft, aber auch auf die bin ich jetzt nochmal gestoßen, weil die auch eben Saxophon mit dabei haben bei den Songs Move und So Sure.
What Happened habe ich noch angekreuzt, weil ich ihn irgendwie auch ganz cool fand. Ich habe mal, glaube ich, in zwei Platten sogar reingehört, aber ich war noch nicht so ganz da. Es hat mir nicht alles so gut gefallen, aber auch ich werde mich mit denen noch mal ein bisschen auseinandersetzen. Mhm. Kommt bestimmt noch mal, dass wir die noch mal erwähnen. Aber ich glaube, da gehört der Saxophon-Sound auch zum typischen Band-Sound.
Ich kenne da aber dazu. auch viele Songs, wo keins drin vorkommt.
Okay, aber jedenfalls, es sind einige, sag mal so, ne, die das.
Die Sängerin hat übrigens, die erste Sängerin der Band, ich habe mir jetzt die Namen nicht aufgeschrieben, aber die erste Sängerin der Band hat hinterher mit dem Gary Marx von den Sisters Ghost Dance gegründet, nachdem der Marx bei den Sisters ausgestiegen wurde. Mhm.
Naja, da schließt sich ja der Kreis irgendwie. Ja. Noch eine Band, die wir schon intensiver behandelt haben, die ein Album jetzt hatten, wo auch dann auf einmal viel Saxophon drauf ist, das ist The Sound. Und zwar ist das das 85er Album Heads and Hearts. Da spielt ein gewisser Ian Nelson als Gastmusiker das Saxophon. Und wir hatten ja mal, als wir The Sound ein bisschen näher so behandelt haben, festgestellt, dass es eher die ersten zwei, drei Alben sind, die ziemlich gut sind. Jetzt habe ich mir aber dieses Heads and Hearts nochmal angehört und da sind so Sachen drauf. Also es sind drei Songs mit Saxophon, nämlich Whirlpool, Under You und Love Is Not a Ghost. Und die finde ich auch gut. Also, die haben mir alle drei wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja. So, es ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, eingängiger als die frühen Sachen von The Sound, wobei ja The Sound nie jetzt irgendwie sonderlich schräg oder sowas sind. Die sind eigentlich immer relativ rockig, melodisch, so
dark. Ja, aber schon eigen, würde ich
sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, man erkennt die auch relativ prima wieder. Aber es hat mir auch gut gefallen. Also, ich fand, das war auch nochmal so ein Album, das ich, weiß ich nicht, muss ich mir auch noch ein, zwei Mal anhören, weil für so ein Mit-80er Album von so einer Band, die wirklich aus dem Post-Punk kommt, ist das einerseits, wie soll ich sagen, etwas einfacher zugänglich, aber das Saxophon passt da rein und klingt irgendwie super. Also die können das auch.
Ja, ich würde jetzt noch mal ganz kurz, Grauzone hatten wir ja schon mit dem Eisbären. Ja, da wäre natürlich noch der Song Raum zu erwähnen, mit einem sehr schönen, raumgreifenden Saxophon. Ich will jetzt nicht hier einfach nur noch Songs runterrattern, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht alles so episch erwähnen. Magazine, die wir ja auch schon etwas ausgiebiger besprochen hatten, zum einen mit Mark Reeder und zum anderen ja auch in einer unserer eigenen Folge, die auf ihrem Debütalbum Real Life den Song Parade drauf haben, der auch ein Saxophon enthält.
Cooler Song, auf jeden Fall.
Ja. Übrigens von Nouvelle Vague auch gecovert. Und Kleenex, die Schweizer Frauenpunk-Band, die sich dann später in Lilliput umbenennen mussten, weil sie einen Namensrechtsstreit mit dem Taschentuchhersteller an der Backe hatten. Da gehörte das Saxophon ja auch fest zur Band, obwohl es auch Songs ohne gibt. Aber da sind es halt so Songs wie Split Ain't You oder mein Lieblings-Saxophon-Song eben Matrosen. Angela Barak in der Urbesetzung und dann hat hinterher aber ein Mann namens Christoph Herzog auf den späteren Sachen das Saxophon gespielt.
Also sie haben es auch immer wieder drauf, ne? So,
ja, ja.
Also Kleenex, Lilliput ist fester Bestandteil auch so des Sounds. Was mir noch sehr gut gefallen hat, ist jetzt eigentlich überhaupt keine Band, die normalerweise mit einem Saxophon irgendwie umgeht, aber die Tears for Fears, wir hatten uns ja auch schon, haben das Album The Hurting, also das Debüt von denen, schon ziemlich gelobt. Mhm. Und auf Memories Fade spielt ein gewisser Mel Collins das Saxophon und ich finde Memories Fade ist ein geiler Song von den Tears for Fears. Und das ist natürlich eher so ein bisschen, ist halt schon Pop, ist halt düsterer Pop, ja, was die Tears for Fears da machen, aber das passt da total gut dazu. Also ist auch echt so ein Song, der mir jetzt nochmal so jetzt im Rahmen unserer Saxophon-Folge nochmal so richtig positiv aufgefallen ist. Cure sollte man vielleicht noch ganz kurz,
ja.
Also ich hasse ihn ja, also ich kann, also nee, ich muss es anders rumdrehen. Paul Thompson, der sich heute Pearl Thompson nennt und ja eher als Künstler unterwegs ist und der ja das Artwork für die Cure-Platten zwischenzeitlich gemacht hat. Jugendfreund gewesen von den Cure-Urmitgliedern und dann hat er angefangen auf der The Top dann eben Gitarre und auch ein bisschen Saxophon zu spielen und gehörte ab 84 bis weit in die 90er zur festen Besetzung. Und dadurch, dass der halt Saxophon spielen kann, gibt's eben seit der Top immer mal wieder auch ein bisschen Saxophon. Aber wo ich mich jetzt da ein bisschen genauer mit befasst habe, muss ich sagen, es ist doch wirklich nur sehr punktuell. Ja. Also du hast halt Give Me It auf der The Top, wo er halt dann im Hintergrund so ein bisschen da rumfiebt. Und also das ist ja dann auch nicht so, dass es dann ein richtiges Solo gibt, sondern das ist ja ein ganz schräger Song, Give Me It. Und ja, das Saxophon, ja, sorgt halt für dieses Soundgewitter. Oder halt sowas wie Shiver and Shake auf der Kiss Me, was ich auch ehrlich gesagt nicht sonderlich mag. Oder Hey You, aber da spielt er zum Beispiel nicht selbst Saxophon. Das prägnanteste Saxophon-Thema bei The Cure spielt er auch nicht. Das ist halt bei A Night Like This von The Head on the Door.
Spielt ein gewisser Ron,
ja,
Howe, oder wie spricht, ja, er sich aus? Howe?
Howe, der wiederum bei Fool's Dance Saxophon gespielt hat. Das ist die Band, die Simon Gallup gegründet hat, nachdem er sich mit Robert Smith gekloppt hatte im Rahmen der Pornography-Tour. Ich hasse diesen Song A Night Like This. Ich kann den nicht hören. Ich finde den total beschissen. Ich weiß aber nicht genau, warum. Ich mag die Head on the Door eigentlich gerne, bis auf diesen Song. Der ist mir viel zu rockig, der ist mir viel zu normal. Der hat so überhaupt kein bisschen so irgendwie so einen Cure-Style. Also ich finde den furchtbar.
Finde ich überhaupt nicht. Ich finde doch nicht, dass der rockig ist. Ich finde, der klingt halt wie so ein typischer 80er Jahre New Wave Pop Song.
Also ich kann das, damit so, kannst du mich echt,
der verkratzt
mich
jedes Mal. Und deswegen finde ich, passt hinten dieses Saxophon,
ja, ja,
oder hinten ran.
Genau das ist ja das, wo ich halt, ne, denke, das passt halt total gut. Aber ich mag halt diesen Style nicht. Und das ist, ja, wahrscheinlich der Grund, warum ich auch diesen Song nicht mag.
Ja, siehst du, ich finde den gut. Ich werde mit Close to Me zum Beispiel nicht warm. Der ist mir viel zu poppig. Der ist,
okay,
mir viel, nee, zu fröhlich, zu irgendwie wieder, zu.
Ja. Aber mein Lieblingssaxophon-Song von The Cure ist eigentlich eher so ein klassische B-Side. Ich weiß aber auch gar nicht, ob da der Pearl Thompson selber das Saxophon gespielt hat oder irgendjemand anders. Und zwar ist das die B-Seite von In Between Days, The Exploding Boy. Und ich finde, The Exploding Boy ist irgendwie ein super toller Song. Der ist auch
poppig. Das hab ich jetzt nicht im Ohr. Hm.
Aber der hat auch so ein wunderschönes Saxophon-Thema. Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn The Cure irgendwie poppig werden oder sowas. Aber wie gesagt, so A Night Like This, und das hat mich irgendwie noch nie abgeholt. Aber es ist wahrscheinlich auch echt einfach nur eine Geschmackssache
eben drum. Also. So, dann würde ich jetzt nochmal zurück nach Deutschland kommen, zu den Damen von Mania D. Ja. Mania D. Bettina Köster, die ja da gesungen hat, aber eben auch Saxophon spielen kann, hat das ja auch auf einigen Songs getan. Und dann auch, als aus Mania D schon Malaria geworden ist, auf, ich sag mal so, auf einem ihrer Klassiker, Your Turn to Run, klingt auch dieses Instrument. Ich würde noch ganz kurz erwähnen, weil wir hatten sie schon einmal mit diesem Song in unserer, glaube ich, Post-Punk One-Hit von der Folge, Echo Beach von Martha and the Muffins. Und da, auch da gibt's ja weitere Songs, zum Beispiel Paint by Number Heart, wo das Saxophon ertönt. Östro 430 hatten wir schon mal erwähnt am Anfang, die ja immer schon das Saxophon dabei hatten mit Martina der Sängerin.
Das ist ja so ein bisschen, die sind ja ein bisschen
Ska. Da geht das ja schon so ein bisschen, obwohl sie es ja, naja, halb abgestritten haben, als wir uns mit ihnen trafen, als du sagtest, dass das so Ska-mäßig klingt. Egal. Auf jeden Fall gehört es da bei denen mit dazu. Und ich würde ganz kurz meinen Ausflug in die DDR-Underground-Szene der späten 80er, denn auch da haben einige der Bands, die dort unterwegs waren, mit Saxophon gearbeitet. Zum Beispiel Big Savoy and the Deep Manko, die ein Saxophon dabei hatten.
Gut gefallen, ja.
Und die auch ein Akkordeon dabei haben zum Beispiel. Und unbedingt erwähnen möchte ich, weil das wirklich auch einer meiner Lieblingssongs aus dieser Zeit ist, sind Tina Has Never Had a Teddy Bear. Also haben nicht nur ein Saxophon dabei, haben auch eine ganze Bläserfraktion dabei, obwohl sie keinen Ska machen, haben aber auch einen der schönsten Bandnamen.
Auf jeden Fall.
Und der Song heißt He's Coming Back, als Anspieltipp. Wir haben leider der Nachwelt jetzt keine Tonträger hinterlassen. Es gibt irgendwie so ein Underground Tape, was so noch kursierte. Und in Dresden, glaube ich, gibt es so ein Label, das heißt Rundling, was sich auch der Musik aus der DDR, also der Underground-Musik aus der DDR verschrieben hat. Und die haben eine Single rausgebracht von Tina Has Never Had a Teddy Bear mit zwei Songs. Eine 7-Inch, aber alles, was die rausbringen, ist irgendwie streng limitiert und das ist dann auch ratzfatz vergriffen. Also, aber bei YouTube kann man das hören. Bei Spotify nicht.
Gut, dann will ich auch mal so langsam zum Ende kommen. Ich wollte vielleicht noch mal ganz, ganz kurz, weil ich sie vorhin schon angerissen habe, auf Laura Logic eingehen, die zur Ursprungsbesetzung von X-Ray Specs mit Polystyrene eben gehörte, die dann aber ausgestiegen ist, noch bevor die erste Platte veröffentlicht wurde. Sie hat aber auch wiederum zum Beispiel mit den Stranglers zusammen was gemacht, und zwar den Song Hey von der Black and White, was übrigens auch noch mal so ein ganz geiler Saxophon-Song ist, wobei die Stranglers ja an sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel mit Saxophon irgendwie jetzt zu tun hatten.
Nee, da war es ja eher die Orgel.
Ja, mhm. Aber immerhin auch dort gibt's ein Saxophon, das dann auch noch Laura Logic bedient, und auch eine Band, die einen eigenen Saxophonisten hat, auf die ich jetzt aber nur ganz kurz eingehe, ist halt Roxy Music mit dem berühmten Andy McKay, der ja der Saxophonist war bei denen, und die haben halt so meinen Lieblingssong von diesen Saxophon-Songs von Roxy Music ist auf der letzten Platte, auf der Avalon drauf, und zwar ist das The Space Between. Und das ist auch nicht so ein typisches Saxophon, aber das ist so eine klassische Saxophon-Hook. Die ist so furchtbar geil, dass ich die wirklich nicht aus dem Ohr bekomme. Ich habe das jetzt hier auch auf einer Playlist drauf gehabt und da lief das halt ein paar Mal und ganz schlimm. Also wirklich so, aber Top-Song, ich wollte ihn wenigstens mal erwähnt haben. Andy McKay hat noch ganz viele andere tolle Songs mit Roxy Music und darüber hinaus gemacht. Aber den finde ich irgendwie toll. Ich weiß auch nicht. Weiß nicht, woran es liegt. Also jedenfalls einer meiner Lieblingssongs. Obwohl er in diesem ganzen Roxy Music Katalog eigentlich eher so ein etwas unbedeutenderer ist. Gut, aber das war jetzt weit ausgeholt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was man noch erwähnen müsste? Wahrscheinlich gibt es ganz viele Songs. Ich meine, auch OMD haben mal mit einem Saxophon gearbeitet. Und selbst Ministry, die frühen Sachen, sind teilweise mit Saxophon. Also, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, diese ganzen Bands haben alle mal irgendwann wahrscheinlich
mit einem Saxophon experimentiert. Wahrscheinlich noch ganz viele Beispiele. Wahrscheinlich wissen unsere Hörer und Hörerinnen doch das ein oder andere,
was Softfell wir jetzt... hat zum Beispiel auch schon mit Saxophon gemacht. Das Lied Frustration ist zum Beispiel so auf der ersten Softcell, glaube ich. Also, das ist halt einfach ein klassisches Rock-Pop-Instrument und dementsprechend probiert man das halt dann auch mal aus.
Für jede Saat haben mit Saxophon.
Ja, Honeymoon Killers, die wir auch schon hatten.
Genau. Frank Fenstermacher, der ja das Saxophon bei den Fehlfarben bei Paulus Tod gespielt hat, der ja auch mit Der Plan zum Beispiel aktiv war. Egal, also da wird es noch eine Menge mehr geben und wie gesagt, ihr da draußen, die uns jetzt zugehört habt, könnt uns gerne ergänzen und mit weiteren Tipps versorgen, und ansonsten könnt ihr euch die Playlist anhören, die wir erstellt haben auf Spotify und die wir in der Podcast-Beschreibung verlinkt haben. Apropos Podcast-Beschreibung, apropos Verlinkung. Wir sind ja Verfechter des olympischen Gedankens und in diesem Sinne machen wir auch dieses Jahr wieder beim Deutschen Podcast-Preis mit. Das Publikumsvoting werden wir verlinken und auf Insta und Facebook darauf hinweisen. Und dann dürft ihr, und ihr macht es hoffentlich auch, für uns abstimmen, Marc, Nick.
Und schickt uns Bier.
Ihr schickt uns Bier, genau. Sascha, nochmal, wie gesagt, wir haben uns diesmal, das haben wir auch noch nie gemacht, du hast uns ja zwei Sorten geschickt, die haben wir jetzt mal auf zwei Episoden aufgeteilt und sie nicht einfach achtlos in einer schon in uns reingegossen. Das heißt, Bier ist weiterhin gefragt, genauso wie weiterhin gefragt ist, uns in jeglicher Form zu supporten, weiter zu empfehlen, zu liken, eure Meinung zu hinterlassen, etc., etc., etc. Ihr könnt uns auch natürlich Sprachnachrichten schicken. Logisch, das geht natürlich auch. Einfach irgendwie aufnehmen und uns das Audio per Mail schicken. Das ist das Einfachste, weil dann können wir es runterladen und auch hier gerne, so ihr damit einverstanden seid, hier in diesem Podcast abspielen. Und dann haben alle was davon. Im Gegenzug kriegt ihr von uns wieder neue Folgen mit spannenden und interessanten Themen rund um Postpunk und was alles dazugehört. Und natürlich unsere Dankbarkeit, die euch auf ewig verfolgen wird.
Genau, und manchmal, wenn uns jemand Bier schickt und einen Themenwunsch hat, siehe letzte Episode,
ja, dann setzen können wir das auch um. Können wir das auch umsetzen. So sieht das nämlich aus. Also, dann wollen wir euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und entlassen euch in den restlichen Tag oder die restliche Nacht, was immer noch vor euch liegt.
So sieht's nämlich aus.
Also dann bis zum nächsten Mal und Prost.
Jo, in diesem Sinne.